euch und Frieden von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Die Gemeinde, als Predigtext für den heutigen Sonntag wollen wir noch einmal auf den Wochenpsalm hören, dem Psalm 139. Sie dürfen gerne auf Ihren Zetteln mitlesen. Erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn sieh, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich den Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir, und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Denn du hast meine Nieren bereitet und mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Amen. Wir wollen dir Dank sagen für diesen kostbaren Psalm, den du uns heute Morgen schenkst für unser Leben. Wir wollen dir Dank sagen für dieses Wort und wir wollen dich jetzt bitten für die Predigt, die uns in die Tiefe dieses Wortes hineinführen soll, dass du diese Predigt segnest und an jeden Einzelnen, der gekommen ist. Schenke du, Herr, deinen guten Geist in uns alle jetzt, auf dass wir das recht verstehen und annehmen können, was du uns durch diesen Psalm 139 zu sagen hast. So segne du nun selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes. Amen. Und ihr Platz nehmen. Heute Morgen geht es in der Predigt um dich. Es geht um dein Leben. Es geht um dein Leben und das, was dein Leben mit Gott zu tun hat. Darüber handelt diese Predigt, weil dieser Psalm davon spricht, was dein Leben mit Gott zu tun hat. Das sind drei Punkte, die ich uns mitgebracht habe aus diesem Psalm. Erstens, Gott schuf dein Leben. Zweitens, Gott kennt dein Leben. Drittens, Gott erhält dein Leben. Das Erste, Gott schuf dein Leben. Wir lesen das in den Versen 13 bis 15 unseres Psalms. Da heißt es ganz deutlich, unmissverständlich, denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin, Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Ganz deutlich in diesem Psalm, dein Leben ist geschaffen worden von Gott, als es unten in der Erde war. Wir wissen ja heute aus der Biologie und der Chemie, dass wir alle nur aus Atomen bestehen, nicht aus Magnesium, Kalzium, was dann alle möglichen, und dass, wenn wir gestorben sind, unser Körper auch wieder zu Erde zerfällt. Und ehe der biologische Prozess zwischen unserem Vater und unserer Mutter in Gang gesetzt wurde, lange vor dem bekannte Gott uns schon. Weil er schon entschieden, dass du geschaffen worden bist. Er hat dich geschaffen. Du hast einen Schöpfer. Das ist etwas, was ganz wichtig ist, dass man das als Erstes immer wieder weiß. Wer an dem Punkt auch nur ein bisschen wackelt, der braucht gar nicht mehr weiter in der Kirche zu bleiben, der braucht die Bibel nicht zu gehen. Es gibt einen Schöpfer, einen Hersteller deines Lebens. Du hast dich selber gemacht, du bist kein Produkt des Zufalls. Gott hat dich geschaffen. Kennen wir auch immer wieder als Erstes im Glaubensbekenntnis. Aber glaube an Gott, den Vater, den mächtigen Schöpfer. Himmels und der Erde. Es gibt einen Schöpfer, nicht nur des Himmels und der Erde, sondern eben auch deines Lebens. Da legt die Bibel auch immer und immer wieder Wert drauf, dass du ein Geschöpf bist, dass du geschaffen worden bist, dass dein Leben vom Schöpfer herkommt. Wir haben es im Wochenspruch eben auch gehört. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Das resultiert daraus, dass man Geschöpf ist, man sich nicht selber zu verdanken hat, sondern von einem anderen gemacht worden ist, dass man eben Eigentum ist. Gott hat dich geschaffen und du bist sein Eigentum. Die Bibel spricht immer wieder davon. In Bildern, wo etwa die Propheten das ausdrücken und sagen, Gott ist der Töpfer und wir sind der Ton. Wir gehören ihm. Wir sind nichts. Haben nichts dazu beigetragen, in diese Welt gekommen. Das ist alles allein nur Gottes Schöpfungsmacht zu verdanken. Du bist geschaffen worden von Gott. Dagegen protestiert der Mensch. Das will er nicht hören, weil es eine Zumutung, dass jemand anderes Herr über ihn ist, Schöpfer ist. Denn das merkt der Mensch, dass damit ein Anspruch besteht auch auf das Leben. Der, der uns geschaffen hat, der ist natürlich auch der Eigentümer unseres Lebens. Der hat einen Anspruch auf mein Leben. Das kennen wir ja so aus unseren irdischen Gefilden. Wenn ich irgendwas in meinem Eigentum habe, dann darf ich darüber bestimmen. Also mein Auto, was ich habe, das draußen am Parkplatz steht, das ist mein Eigentum. Damit kann ich machen, was ich will. Das kann ich jemand anderem verleihen. Das kann ich morgen verkaufen, ich kann es aber auch übermorgen in die Schrottpresse fahren. Das ist mein Eigentum. Da hat mein Auto gar nichts mitzumachen. Das hat keine eigene Entscheidungskraft. Das gehört mir. Und so ist das auch bei mir und bei dir. Du und ich, wir gehören Gott. Ihm allein. Und er hat einen Anspruch auf unser Leben. Er kann mit unserem Leben machen, was er will. Das tut er auch. Er hat keinen von uns gefragt über den Tag unserer Geburt. Und er fragt auch keinen von uns über den Tag, wann er uns abgerufen wird, über unseren Todestag. Das liegt allein in Gottes Hand. Er hat uns so geschaffen, wie wir sind. Aber das wollen wir eben nicht, nicht? Da wehren wir uns gegen. Das empfinden wir als Zumutung, dass da jemand anderes Herr über uns ist. Das ist so die Frage des Ungehorsams von Anbeginn, dass wir selber Herren sein wollen über unser Leben und nicht den Herr sein lassen, der uns geschaffen hat. Aber das darfst du in deinem Protest gegen Gott heute neu hören. Du gehörst dir nicht selber. Du bist Geschöpf. Gott hat dein Leben geschaffen. Wenn man darüber länger nachdenkt, dann hört man auf, dagegen zu protestieren, weil es nicht nur eine Zumutung ist, sondern weil es gleichzeitig auch ein Zuspruch ist. Es ist nicht nur Zumutung, sondern auch Zuspruch. Ich protestiere einmal dagegen, dass es heißt, ja, da ist ein anderer Herr über mich, aber das kann ja auch unglaublich entlasten. Jesus kümmert sich um mein Leben. Ich brauche mich nicht selber um das zu kümmern, was mich angeht. Ich mache das immer deutlich an meinem Haus. Ich bin jetzt Eigentümer eines kleinen Häuschen. Jetzt muss ich mich um alles kümmern. Reparatur am Dach, wenn die Heizung kaputt ist, all den Krempel, wenn es durchs Fenster zieht. Ich kann zu niemand anderem. Ich muss mich darum kümmern. Ich muss mir die Sorgen machen. Als ich in der alten Gemeinde war und ein Pfarrhaus hatte, da waren wir vollkommen egal, wenn irgendwas kaputt war. Da habe ich mit dem Finger geschnipst. Da kamen die vom Kreiskirchenamt und haben renoviert. Kostet mich keinen Pfennig. Ich musste mir keine Gedanken machen. So ist das eben auch eine unwahrscheinliche Entlastung zu wissen, dass ich nicht der Herr meines Lebens bin, dass ich es selber nicht zu verantworten habe, sondern dass es einen Schöpfer gibt. Und dieser Schöpfer, der sagt mir und sagt dir zu, dass wir all unsere Sorgen auf ihn werfen dürfen, weil er sich ja um uns kümmert. Wir sind ja sein Eigentum. Wir sind ja seine Geschöpfe. Mein Auto braucht ja auch keine Gedanken darüber zu machen, ob es gewaschen wird, zur Inspektion gefahren wird oder getankt wird. Das mache ich schon für mein Auto. Ich kümmere mich ja um mein Auto, weil es mein Eigentum ist. Und so ist es auch gegenüber Gott. Er hat uns geschaffen. Wir sind sein Eigentum. Du bist sein Eigentum. Und deshalb brauchst du dir auch um das, was kommen wird, in der nächsten Woche oder in den nächsten Monaten, keine Sorgen zu machen. Ein anderer wacht über dich. Er hält dich an deiner Hand. Das ist der, der dein Leben geschaffen hat. Es ist sowieso vollkommen sinnlos, dass du dir Sorgen machst, weil jemand anderes dein Leben in seinen Händen hält. Gott hat dein Leben geschaffen. Das darf dir Trost sein, das darf dir Zuspruch sein, dass du wissen darfst, dass da eben auch ein anderer ist, der für dich sorgt. Und das ist ein Trost zu wissen, dass ein anderer mich so gewollt hat, wie ich bin. Wir leben ja heute im 21. Jahrhundert in einer Gesellschaft, wo wir uns immer wieder vermeintlich neu beweisen müssen. Wie viel Geld ich am Konto habe, wie erfolgreich ich war, wie gut meine Familie funktioniert, wie gesund ich bin und. Es gibt so viele Kriterien, an denen wir dann auch selber unsere Maßstäbe anlegen und zufrieden sind oder nicht zufrieden sind und ausstrecken nach irgendwelchen Dingen. Wisst ihr, was ein wunderbarer Grund des Lebens sein kann, wenn man erkannt hat, dass Gott einen geschaffen hat? Dass man deshalb sein Selbstwertgefühl nicht aus irgendwelchen materiellen Dingen oder irgendwelchen gesundheitlichen Dingen ableiten kann, sondern einfach davon, dass man sagt, hey, dieser Schöpfer im Himmel, der hat einen Plan mit mir gehabt. Ich bin so, wie ich bin, gewollt. Ich bin angenommen. Ich muss mich nicht erst beweisen. Ich muss nicht erst beweisen, was für Leistungen erbringen. Ich bin angenommen und gewollt von diesem Gott, der mich geschaffen hat. Da steckt viel Trost drin. Das darfst du hören für deine Situation heute Morgen, wenn du vielleicht momentan in einer Sinnkrise bist. Gott hat dich so geschaffen, wie du bist. Er hat ein Ja zu dir, nicht zu deiner Sündhaftigkeit, zu deinen Fehlern, aber zu dir als Mensch, als Person. Du brauchst dich selber nicht abzulehnen, weil Gott ein Ja zu dir hat, der dich geschaffen hat. Das ist das Erste. Gott schuf dein Leben. Das Zweite. Gott kennt dein Leben. Davon spricht unser Wochenpsalm. Das lesen wir in den ersten vier Versen. Herr, du erforscht mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, Herr, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du nicht schon wüsstest. In Vers 16 heißt es, deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in ein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner war. Gott kennt dein Leben. Er kennt alles, was in deinem Leben gewesen ist. Und er kennt auch alles, was noch werden wird. Jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde, jedes Wort, was du noch sprechen wirst, kennt dieser Gott schon. Ist alles in seinem Buch geschrieben. Das erkennt und man das erfahren hat, das haut einen um. Die Bibel berichtet von so einem Menschen, der umgehauen wird. Der Mann heißt Nathanael. Zu diesem Nathanael kommt einmal Philippus, der ist mittlerweile jünger. Und der Philippus sagt zu Nathanael, Nathanael, komm, du musst mit mir kommen. Wir haben den gefunden, von dem es heißt im Gesetz und den Propheten, dass er der Messias ist. Es ist Jesus aus Nazareth. Nathanael sitzt da so und sagt, meine Güte, was kann denn aus Nazareth Gutes kommen? Und dann bittet ihn der Philippus, komm doch mit. Und er lässt sich schließlich bewegen. Und dann kommen sie zu Jesus. Und als sie so kommen, da sagt Jesus, bevor dieser Nathanael noch ein Wort gesagt hat, da kommt ein rechter Israelit. Und dann fragt der Nathanael, woher kennst du mich? Und dann sagt Jesus etwas, bevor der Philippus dich rief, sah ich dich, als du unter dem Feigenbaum saßest. Und dem Feigenbaum muss irgendetwas ganz Besonderes passiert sein. Ob da der Nathanael ein Gebet gesprochen hat oder ob er da eine Sünde bekannt hat, das muss für ihn etwas ganz Zentrales gewesen sein. Wir wissen das nicht, aber der Nathanael wusste, was der Herr ihm da sagt. Und als der Herr ihm das sagt mit dem Feigenbaum, da erkennt er, dass dieser Jesus von Nazareth ihn genau kennt. Jede Einzelheit, jedes Detail in seinem Leben. Und als er das erkennt, da sagt er, Rabbi, du bist Gottes Sohn, der König von Israel. Das haut einen um, wenn man das erfahren hat, dass Gott einen kennt. Wenn der Heilige Geist dann das deutlich gemacht hat, dass dieser Gott wirklich jede einzelne Phase durchdrungen hat, dass er alles kennt, was gewesen ist und auch alles kennt, was noch werden sein wird. Warum weiß dieser Gott? Und das ist wieder so eine ambivalente Erfahrung, nicht? Das macht mir erstmal Angst, wenn ich das höre. Der weiß alles, auch die ganz verborgenen Sünden, meine ganz große Verdorbenheit, die ich selber so halb von mir verbergen. Ja, das kennt Gott. Übrigens, das ist sehr tröstlich für die Beichte, für die Buße. Wisst ihr, ihr könnt eh Gott nichts vorenthalten. Er weiß um deine Verdorbenheit, er weiß um deine Schlechtigkeit, er weiß um alles, was nicht in Ordnung ist. Deshalb darfst du das ruhig sagen. Etwa wie so ein kleines Kind, das zu seinem Vater kommt und wir beichten, dass die Vase umgefallen ist, und der Vater weiß das längst schon. Da ist es nur wichtig, klaren und reinen Tisch zu machen, nicht so nach dem Motto, da noch nur so die Halbwahrheit drüber zu bringen. Gott kennt dich. Gott kennt dich mit all deinen Schwierigkeiten, all deinen Problemen, mit all deinen Fehlern. Aber wisst ihr, das ist zuerst nur belastend, dass man weiß, oh, ich bin so nach dem Motto, Big Brother nicht, ich bin beobachtet. Nein, das ist hilfreich, weil man in diesem Gott dann auch den besten Begleiter, Freund und Therapeuten hat. Da gibt es einen, der nicht nur mein Leben gemacht hat, sondern da gibt es einen, der mein Leben intensivst kennt, der besser als ich selber. Der kennt mich. Und das ist ganz wunderbar, wenn man sich mit diesem Gott über sein Leben unterhält. Der kann einem wirklich helfen. Manchmal kann einem auch die Ehefrau, der Pastor, ein guter Freund oder Arbeitskollege helfen durch einen Rat. Aber niemand kann einem so gut helfen wie Jesus Christus, wie der wahre Gott, der Experte über unser Leben ist, weil er unser Leben geschaffen hat. In allen Lebensbereichen, wenn wir Entscheidungen zu treffen haben, da fragen wir die Experten. Nicht, wenn wir ein neues Auto kaufen, da freuen wir uns, wenn der Cousin unserer Ehefrau, wenn der Automechaniker ist, dann rufen wir den an und fragen, du, was hältst du denn von dem und dem Modell? Dann hören wir auf seinen Rat, nicht? Oder wenn wir krank sind, dann gehen wir zu den besten Ärzten und holen manchmal mehrere Meinungen ein. Aber wisst ihr, was mich verwundert? Dass so wenige Menschen in ihrem Leben mit Gott sich darüber unterhalten, was Gott eigentlich vorhat mit seinem Leben, wenn man dort Pläne macht. Nicht bei jedem bisschen was verkaufen und erwerben, da machen wir uns schlau und sprechen mit den Experten, aber bei unserer Lebensplanung für die Zukunft, da sprechen ganz viele Menschen nicht mit Gott darüber, was er will, was er denkt und was er meint. Sondern wenn wir Entscheidungen getroffen haben, dann ist es häufig so, dass wir im Nachhinein bitten, nur Gott, hilf bitte, dass das gut wird. In unserer Gemeinde sieht es deshalb in vielen Bereichen so erbärmlich aus, wie es aussieht, weil ganz wenige in unserer Gemeinde wirklich offen danach fragen, Herr, was willst du von meinem Leben? Was willst du von dieser Gemeinde? Dass wir uns immer wieder nur von unseren eigenen Wünschen, unseren eigenen Ideen leiten lassen. Was hast du mit meinem Leben vor? Nochmal, Gott ist der Schöpfer, der Eigentümer meines Lebens. Und er ist derjenige, der dieses Leben kennt. Dieser Gott hat ja den Plan für mein Leben. Als er mich geschaffen hat, als er dich geschaffen hat, da hat er einen Plan gehabt. Da hat er eine Idee mit deinem Leben gehabt. Und hat gesagt, du, das habe ich vor. Und wir fragen das nicht ab, was dieser Gott mit uns vorhat. Wir fragen nicht nach diesen Dingen, die vorbereitet sind, in denen wir wandeln, sondern wir leben unser eigenes Leben. Wir sind die Herren über unsere Entscheidungen und lassen Gott nicht den Herrn sein. Alles, was in unserem Leben passiert, ist vorherbestimmt. Gott weiß davon. Gott gibt uns auch die freie Entscheidung. Entscheidung. Das sind die beiden Pole. Die kriegen wir Menschen ja nicht aufeinander. Die Vorherbestimmung aller Dinge, die passieren und dass eben alles auch in unserer freien Entscheidung steht. Aber das kriegen wir nicht auf die Reihe, weil wir in dieser Dreidimensionalität leben, hier auf Erden. Bei Gott ist dieses Ding möglich. Was bei uns Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich, auch wenn wir es nicht verstandesmäßig geregelt bekommen. Und deshalb ist es wichtig, dass du in deinem Leben immer wieder mit Gott über dein Leben sprichst. Dass du immer wieder danach fragst, was Gott vorhat mit deinem Leben. Und da ist es nie zu spät, das zu tun. Das ist wie bei einer Eisenbahn. Du bist vielleicht schon 30, 40, 50 Jahre gefahren, ohne Gott zu fragen, was er für einen Plan für dein Leben hat. Aber wenn du heute das erste Mal fragst, dann kannst du diese Weiche, die jetzt kommt, nehmen, damit Gott seinen Plan mit und durch dich erfüllen kann. Gott kennt dein Leben. Ein drittes und letztes: Gott erhält dein Leben. Wir sind Vers 5, das war ja der Taufspruch der beiden Kleinen. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Und im Vers 8 bis 10 lesen wir: Führe ich gen Himmel, so bist du da. Rette ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Gott erhält dein Leben. Er hat es nicht nur erschaffen, er kennt es nicht nur, sondern er erhält es auch. Dass du heute Morgen hier sitzen darfst, mehr oder weniger gesund, mehr oder weniger satt, mehr oder weniger reich, ist allein Gnade Gottes. Da hast du direkt gar nichts zu getan. Du hast indirekt die Gnade gebraucht, die Gott dir gegeben hat. Aber es ist allein Gott gewesen, der dir diesen Tag geschenkt hat, der dir deine Gesundheit geschenkt hat, der dir deine Familie geschenkt hat. Alles, was du bist und hast, verdankst du nur Gott, der dein Leben erhält. Auch darauf weist die Bibel immer und immer wieder hin. Psalm 104 lesen wir: Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie. Wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie. Nimmst du weg ihren Odem, so vergehen sie und werden wieder zu Staub. Wenn Gott der Herr will, dann geht es dir gut. Aber wenn der Gott der Herr entscheidet, dass es anders sein soll, dann ist es anders in deinem Leben. Gott erhält dein Leben. Und deshalb ist es gut, diesem Gott und Herrn immer wieder die Ehre zu geben. Und wenn wir jeden Sonntag für Sonntag singen, die Ehre sei Gott in der Höhe, dann ist das nicht etwas, was wir liturgisch tun müssen, weil es irgendwann irgendwelche Vorstände oder Pastoren festgelegt haben. Nein, wir geben dem die Ehre, dem wir alles zu verdanken haben. Wir verdanken in diesem Leben alles, was wir sind und haben, Gott, dem Herrn. Und deshalb müssen wir ihm die Ehre geben. Aber nicht nur für das, was wir hier auf Erden erfahren, dürfen wir Gott danken, weil er uns alles gibt. Nein, dieser Gott erhält nicht nur unser Leben hier auf Erden, sondern er schenkt uns auch ewiges Leben. Mit dem Erhalten hier auf Erden ist es so, dass Gott das tut mit den Christen wie mit den Nichtchristen. Also Gott erhält sowohl denjenigen, der an ihn glaubt, wie denjenigen, der nicht an ihn glaubt. Das tut er mit allen. Aber ewiges Leben schenkt er nur denjenigen, die an ihn glauben. Das ist kein Automatismus. Gott erhält nur denjenigen, der ihm die Ehre gibt. Er schenkt uns Bürgerrecht im Himmel, so heißt es an einer Stelle im Philipperbrief. Und heute Morgen haben wir zwei Menschen dieses Bürgerrecht im Himmel angeboten in der Taufe. Wir haben ihnen quasi ihre Bürgerrechtsurkunde gegeben. Aber diese Bürgerrechtsurkunde, die sie bekommen haben, die ist nicht automatisch wirksam. Tage und André sind nicht automatisch im Reich Gottes, dass sie getauft worden sind, sondern sie werden nur ins Reich Gottes hineinkommen, wenn sie glauben. Wenn sie eines Tages ihre Bürgerrechtsurkunde quasi unterschreiben und dadurch wirksam machen. Aber das tut Gott. Er erhält uns nicht nur hier auf Erden, sondern er erhält uns auch in der Ewigkeit, wenn wir an ihn glauben. Aber das ist etwas, was wir nur bekommen, wenn wir hier auf Erden diesem Gott und Herrn die Ehre geben. Wir müssen quasi die Hand Gottes, die einen hält, annehmen und einschlagen. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Das tut Gott mit allen Menschen, aber wir in die Hand ergreifen. Du bist heute Morgen in diesen Taufgottesdienst gekommen und ich weiß nicht, wo du bei Gott stehst, ob du die Hand Gottes schon ergriffen hast. Gott ruft dich heute Morgen in diesem Gottesdienst, wenn du das noch nicht getan hast, dass du seine Hand ergreifst, weil er dein Leben erhalten will. Er bietet es dir an, zu wählen zwischen ewigem Leben und ewiger Verdammnis. Er ist ein Gott und Herr, der dich hier auf Erden schon unglaublich gesegnet hat, aber möchte dich noch viel, 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 viel mehr segnen in der Ewigkeit durch das ewige Leben, durch das Sein mit ihm. Aber ob du dabei bist, das ist deine eigene Entscheidung. Da bist du aufgerufen, dich zu entscheiden. Nimmst du die Hand Gottes in Jesus Christus an oder schlägst du sie aus? Wenn du sie ausschlägst, dann wirst du ohne Gott in die Finsternis in die ewige Verdammnis gehen. Aber wenn du sie annimmst, dann darfst du wissen, dass du leben wirst in Ewigkeit. Und da kannst du hinkommen, wo du willst. Melde dich mich bei den Toten, sagt, da habe ich dir, dann bist du auch da. Dann brauchst du vor nichts Angst zu haben, was da kommt. Weil dieser Gott und Herr dann immer da sein wird und weil er dir dann immer helfen wird. Dieser Psalm 139 handelt von deinem Leben. Handelt davon, dass Gott dein Leben geschaffen hat. Handelt davon, dass Gott dein Leben kennt. Und er handelt davon, dass Gott dein Leben erhält. Ich wünsche dir, dass du das neu erkannt hast für dein Leben, was Gott getan hat für dich und dass du dann diesem Gott und Herrn die Ehre gibst. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen